Waititi war ja vom 12.06.2006, da wurde der gegründet, also ist fast 16 Jahre her.
Ich wusste gar nicht, dass Waititi fast so alt ist wie ich. Ich bin 17.
Holy guacamole. Oi, oi, oi. Dass man das hört. Jetzt kommt die alle langsam, die nach 2000 erst geboren sind.
Ja, also ich bin 2005 geboren. Also ein Jahr vor.
2005? Boah, du bist ja noch jung, ey.
Ja, crazy, ne? Aber ich werde jetzt nächstes Jahr auch 18.
Also. Ja, crazy.
Hi, ich bin Gianni Matteo und herzlich willkommen zu Soziales Deutschland. Letzte Woche haben wir einen Blick darauf geworfen, was Armut in unserem System bedeutet und warum wir für die Überwindung von Armut nichts Geringeres als einen Systemwandel brauchen. Und wir haben über das größte soziale Projekt aller Zeiten gesprochen, das die Überwindung von Armut bis 2030 sicherstellen soll. Die 17 Sustainable Development Goals. Heute sprechen wir über das Wort, das sich darin schon versteckt. Ich weiß nicht, wann ihr das erste Mal von Sustainability gehört habt, aber bei mir war es vor ein paar Jahren im Supermarkt, als ich bemerkt habe, dass immer mehr Unternehmen ihre Produkte und sich selbst als nachhaltig branden. Das war übrigens auch um die Zeit, als Fridays for Future in Deutschland groß geworden ist und ich mir dann gedacht habe, boah, die nehmen uns mit unseren Forderungen ja richtig ernst. Aber heute bei näherem Hinsehen verstehe ich, dass es bei Nachhaltigkeit um ein bisschen mehr geht als Versprechen im Supermarkt. Und warum Sustainability auch so eng mit der Überwindung sozialer Ungerechtigkeiten zusammenhängt, enger als wir im ersten Moment vielleicht annehmen, darüber möchte ich heute mit zwei Expertinnen sprechen. Eine davon ist Isabel Rogge. Isabel ist Journalistin und erzählt mir heute von der Bedeutung sozialer Nachhaltigkeit. Davor spreche ich aber noch mit Urs Yilmaz. Viele von euch kennen Urs bestimmt noch von Waititi. Sie waren das Comedy-Trio der 2010er und hatten bis 2015 den größten deutschen YouTube-Kanal. Urs stand deshalb bereits in sehr jungem Alter in der Öffentlichkeit und wurde vor ein paar Jahren auf die deutsche Forbes-Liste der 30 Under 30 aufgenommen. Mittlerweile leitet er ein Management, das sich darauf spezialisiert, nachhaltige Karrieren für ihre KünstlerInnen zu gestalten. Und ich war ein bisschen surprised, als ich das gelesen habe, weil ich über das Thema Nachhaltigkeit noch nie in so einem Kontext nachgedacht hatte. Deshalb möchte ich heute mit Urs über seinen Blickwinkel auf Sustainability sprechen. Also lasst uns anfangen, Leute. Vorhang auf für Urs Yilmaz und danke, Urs, dass du der erste Gast in Soziales Deutschland bist. Hi Urs, es freut mich mega, dass du meiner Einladung nachgekommen bist und dass wir uns jetzt endlich digital verabreden konnten. Aber das Wichtigste zuerst, wo bist du gerade?
Freut mich, hier zu sein, also digital. Ich sitze hier, ich habe meinen Schreibtisch, sitze alleine daheim und arbeite. Und zwischen zwei Meetings, die man so den ganzen Tag hat, habe ich dich reingeschoben. Und ja, ich bin gespannt, worüber wir jetzt reden.
Ja, ich hatte übrigens im Vorfeld ein paar gleichaltrigen Freundinnen erzählt, dass du hier in meine Show kommst. Und die waren alle mega gehypt, weil sie dich halt noch von Waititi kennen. Und ich habe mir auch im Vorfeld noch mal ein paar Videos von euch angeguckt. Und das ist echt krass, also wie mich das so an meine Kindheit erinnert hat. Also ich weiß nicht, ob du noch dich an eure All About That Bass-Parodie erinnern kannst.
Ja, teilweise gut, teilweise nicht so gut gealtert, das Zeugs von früher.
Ja, aber die meisten kenne ich ja noch von Waititi. Also habe ich gedacht, willst du am Anfang mal vielleicht den Leuten erzählen, wie du jetzt auf einmal zum Unternehmer geworden bist?
Ja, also meine Anfänge im Internet, die waren, ich war zwar nicht von ganz Anfang an auch vor der Kamera und so dabei, aber dann eben so nach ein, zwei Jahren wurde ich dann der PR-Manager, aka ich habe halt im Waititi-Forum und auf SchülerVZ dann so ein paar Sachen gemacht. Also mir hat das schon auch immer Spaß gemacht. Dann bin ich aus Versehen vor die Kamera gerutscht und war dann eben da häufiger dabei, sind dann nach Köln gezogen nach dem Abi, haben das Vollzeit gemacht, dann ist es sehr schnell sehr groß geworden, alles mal mitgemacht, viel Spaß gehabt. 2015 dann eben haben wir den Stecker gezogen, mit 24 dann noch für unser Lebenswerk geehrt worden, was irgendwie sich ganz komisch angefühlt hat. Und dann habe ich für mich eben beschlossen, ich will nicht unbedingt mehr vor der Kamera stehen, das war schon schön, es hat schon Spaß gemacht, aber ich habe an anderen Sachen langfristig eher mehr Erfüllung, auch Marketing, Social Media, alles in die Richtung zu machen. Habe dann auch eine Agentur gegründet und da beraten, aber gemerkt, dass es nicht 100% das ist, was ich machen will. Zwar noch in dieser Welt bleiben, aber eben dann fokussieren auf die reine Arbeit mit KünstlerInnen, mit Talents. Und habe dann eben vor ziemlich genau 2 Jahren und 3 Monaten, glaube ich jetzt, mit Felix Hummel, mit meinem Kumpel, dann eben Management gegründet, Jemals Hummel. So wie es Männer immer machen, einfach ihren Namen drauf klatschen und sagen, das ist jetzt die Firma. Das ist irgendwie typisch Männer.
Ja, du warst ja letztes Wochenende mal wieder bei der TinCon. Die hat ja endlich mal wieder stattgefunden. Und ich habe auch im Vornherein ein Video von dir gesehen bei der TinCon 2019 war das, glaube ich, wo du darüber gesprochen hast, warum man nicht unbedingt Influencer werden sollte. Und der Titel des Videos war auch so 5 Minutes of Fame, das Leben eines Influencers. Also du hast sozusagen mal eine neue Perspektive auf dem Ruf geboten. Und ich fand es so interessant vor dem Hintergrund, dass die Influencer-Karriere jetzt bei dir auch so einen Hintersitz eingenommen hat und du dich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Habe ich mich gefragt, ob du rückblickend deine Karriere als Influencer als nachhaltig bezeichnen würdest?
Wahrscheinlich nicht. Also es ist schwer zu sagen, aber ich bin ja jetzt klüger und deswegen versuche ich ja jetzt auch alles besser zu machen, was in meiner Macht steht. Aber was auch echt wichtig ist, also in dem Kontext ja auch zu sagen, weil ich werde auch oft gefragt, ja, und rückblickend, und bist du irgendwie stolz auf das, was sie gemacht hat, und schämst du dich vielleicht für irgendwelche Sachen, und hättest du mit dem Wissen von jetzt das gemacht, würdest du es anders machen? Und da ist immer die Antwort, ja, es ist egal, weil kein Mensch kann die Zeit zurückdrehen, und zu dem Zeitpunkt war das anscheinend meine Entscheidung, Sachen zu machen, Sachen zu sagen, in meinem besten Wissen. Und ich kann nicht anders als zu sagen, ja, war dann halt so. Also mir können ja auch Sachen dann leid tun oder mir können Sachen irgendwie peinlich vielleicht ein bisschen zwar sein, aber im Endeffekt, was ich machen kann, ist eben jetzt Sachen besser machen. Und also ich würde sogar sagen, die war auf keinen Fall nachhaltig, meine Karriere damals. Also weder im Sinne von mit wem wir so gearbeitet haben und damals mit Coca-Cola und so. Ich meine, man hat dann halt genommen, was kommt, und wenn das die einzigen sind, die irgendwie Werbung machen wollen, weil das sonst keiner ernst nimmt, dann macht man das halt. Und auch im Sinne von, wie nachhaltig baut man die Karriere auf, dass man das langfristig machen kann, auch in dem Zusammenhang war das jetzt nicht krass nachhaltig. Also, nö.
Aber jetzt setzt du dich ja sehr intensiv mit dem Thema auseinander. Wie kann ich mir sowas überhaupt vorstellen? Also ich war so ein bisschen so, als ich das gelesen habe, dass du ein Management leitest, das sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert, weil ich über Nachhaltigkeit noch nie so nachgedacht hatte, so was die Karriere betrifft. Aber vielleicht kannst du uns ja auch mal erklären, inwiefern ihr euren Fokus auf Nachhaltigkeit setzt. Also wie kann ich mir sowas vorstellen, eine Karriere, die nachhaltig ist?
Genau, das ist bei uns natürlich so diese Doppeldeutigkeit, dass wir das bewusst gewählt haben, weil wir eben auf der einen Seite ja die Marken, mit denen wir irgendwie auch arbeiten oder unsere Talents arbeiten, die sind, soweit es in unserem Bewusstsein oder in unseres Wissens ist und wie wir uns Mühe geben, das sind Marken, die sich einen nachhaltigen Lifestyle und so, ich meine, das ist natürlich immer so ein schwieriger Grad und auch so ein auf Messerschneide ist man da unterwegs, aber da versuchen wir das auf der Seite so nachhaltig wie möglich zu machen, und weil wir auch sagen, wir wollen das noch ein bisschen länger machen. Die Talents, mit denen wir arbeiten, die wollen das auch noch idealerweise ein bisschen länger machen. Das ist jetzt nicht ein Hobby für ein Jahr und dann beendet man das wieder. Und deswegen wollen wir eben auch die Karriere nachhaltig aufbauen, dass idealerweise das nicht nur so ein Hype ist und irgendwie nächstes Jahr dann wieder ein anderer Job gesucht werden muss.
Ich habe noch nie über Nachhaltigkeit im karrieristischen Kontext nachgedacht, aber lustig, dass mich O's Aussage am Ende, dass man dann idealerweise nicht in einem Jahr nach einem neuen Job suchen muss, ein bisschen an das Reverse von dieser vollkommen bescheuerten Aussage erinnert, die man immer mal von den ultimativen Nachhaltigkeitsgegnern und Klimaleugnern zu hören bekommt. Notfalls suchen wir uns einen anderen Planeten. Tja, palim palim, so funktioniert das leider nicht. Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn wir morgen auf diesem Planeten genauso leben können wie heute. Und weil wir uns heute so scheiße verhalten, müssen wir für nachhaltige Entwicklung, wie Michael Green bereits letzte Woche gesagt hatte, die 17 Sustainable Development Goals bis 2030 einhalten und dafür unseren Kurs in den verschiedensten Bereichen radikal wechseln. Welche Bereiche das genau betrifft, ist sehr gut in einem weit bekannten wissenschaftlichen Modell festgehalten, dem Nachhaltigkeitsdreieck. An den Seiten des Dreiecks steht jeweils ein Begriff: ökologisch, ökonomisch und sozial. Laut Modell sind diese drei Dimensionen essentiell, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Ökologische Nachhaltigkeit meint dabei, dass wir heute unseren Ressourcenverbrauch so sehr beschränken, dass dasselbe Maß an Ressourcen uns auch noch morgen zur Verfügung steht. Ganz konkret bedeutet das, dass wir heute zum Beispiel nur so viel an Holz oder Naturfasern verbrauchen können, wie das Ökosystem auch regenerieren kann, ohne dabei in sich zusammenzubrechen. So ein Ressourcenverbrauch geht auch damit einher, dass wir ökonomisch nachhaltig werden, also Unternehmen eben nicht mehr grenzenlos produzieren, um den größtmöglichen Gewinn einzufahren, sondern erkennen, dass Gewinn langfristig nur möglich ist, wenn der Ressourcenverbrauch und damit der kurzfristige Profit eingeschränkt wird. Das beste Beispiel dafür ist, dass Unternehmen mit ihrer heutigen Produktion das Klima so sehr schädigen, dass mit den zunehmenden Dürren und Naturkatastrophen auch die Produktionsfähigkeit und damit der Gewinn der Unternehmen abnimmt. Und die dritte Dimension der Nachhaltigkeit ist das Soziale. Wenn ihr euch erinnert, war das erste der 17 Sustainable Development Goals, Armut überall und in all seinen Formen auszulöschen. Die UN sagt selbst, dass die Auslöschung von Armut unverzichtbar für eine nachhaltige Entwicklung ist. Aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass vielen von uns gar nicht so bewusst ist, warum neben dem ökologischen und ökonomischen Wandel ein soziales Umdenken für einen intakten Planeten genauso wichtig ist. Deshalb habe ich Osmar gefragt, wo er eine soziale Dimension in der Nachhaltigkeit sieht.
Ich glaube, das geht einfach nicht ohne. Also es geht nicht nachhaltiger. Also es ist einfach, ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich irgendwas von Nachhaltigkeit predige und dann aber die Menschen, die hier in Deutschland leben, sogar die nicht fair behandle und nicht mal denen dafür sorgen kann, dass es denen gut geht. Und dann kann man ja erst gar nicht anfangen, wenn man über Menschen im globalen Süden irgendwie auch reden will, dann kann man das ja erst recht nicht einhalten, wie so glaubwürdig sich auch für die Interessen und von Menschen im globalen Süden irgendwie auch einzusetzen oder auch von anderen marginalisierten Menschen. Also es ist einfach so komplex. So, und immer wenn ich daran denke, ich habe echt gerade so einen Moment gehabt, so, das ist auch einfach echt also ein großes Thema. Ich bin teilweise auch dann selbst noch so ein bisschen in so einer Phase, wie kann ich mich bestmöglich einsetzen, wenn ich als Unternehmer auch da vorangehe, weil ich befürchte, dass ganz, ganz viel davon auch zurückgeht, dass die Welt so ist, wie sie ist, auf skrupellose und wirklich unsoziale Unternehmer, dass sehr viele Menschen Führungskräfte sind, die eben auch einfach kein Gewissen haben und eben da wirklich komplett nur die eigenen Interessen vertreten.
O's Beobachtung finde ich sehr interessant. Denn tatsächlich haben Unternehmen einen riesen Einfluss darauf, was wir konsumieren oder wie viel wir konsumieren und können deshalb auch einen riesen Einfluss darauf nehmen, wie nachhaltig wir konsumieren. Unternehmen entscheiden, wie sie herstellen und liefern. Heute entscheiden sie sich dabei meist für die profitabelste Weise und das ist immer noch die unnachhaltigste und die unsozialste. In der Praxis bedeutet das, dass viele Unternehmen den höchsten Ressourcenverbrauch unter den niedrigsten Arbeitslöhnen und Arbeitsstandards tätigen. Viele ArbeitnehmerInnen trauen sich aber nicht, davon zu berichten, weil sie fürchten müssen, ihren Job zu verlieren. Trotzdem gibt es immer wieder Schlagzeilen über unvorstellbare Arbeitsumstände. Manchmal bekommen sie auch nur durch dumme Zufälle Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel vor 2 Jahren, als plötzlich etliche Mitarbeiter der Fleischfabrik Tönnies an Corona erkrankten und man sich in der Öffentlichkeit endlich mal darüber Gedanken machte, unter welchen Arbeitsbedingungen sowas überhaupt passieren kann. Wie O's bereits angedeutet hat, spielen sich die unsozialsten Mechanismen von Unternehmen auch stark im globalen Süden ab. Das amerikanische Business and Human Rights Resource Center hat seit 2005 mehr als 280 Menschenrechtsverstöße allein von deutschen Unternehmen verzeichnet. Und friendly reminder, die Dunkelziffern sind vermutlich noch viel höher. In Deutschland gilt deshalb ab nächstem Jahr das Lieferkettengesetz, das Unternehmen dazu bringen soll, eine größere Verantwortung für die Arbeitsverhältnisse entlang ihrer Lieferketten zu übernehmen. Dass das aber nicht ausreicht, vor allem wenn das Gesetz nur in Deutschland gilt, findet auch Isabel Rogge. Isabel ist Journalistin und moderiert auf Audible den Podcast Planet A, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Heute habe ich sie gefragt, was soziale Nachhaltigkeit bedeutet und warum faire Lieferketten dafür so wichtig sind.
Soziale Nachhaltigkeit bedeutet eben auch vor allem Verteilungsgerechtigkeit und ein Aufbrechen von Arm und Reich. Und das global wie lokal. Global gesehen bedeutet es zum Beispiel, dass wir möglichst nachhaltige und faire Lieferketten benötigen. Denn wenn ich jetzt ein T-Shirt in Deutschland für 5 Euro kaufen kann, dann zahlen irgendwo anders auf der Welt ganz, ganz sicher der Planet und Arbeiterinnen und Arbeiter den echten Preis dafür. Das Gleiche gilt für andere Produkte, also zum Beispiel Smartphones und sogar unsere Fahrräder. Der Wohlstand in Ländern wie Deutschland, der baut ja zu großen Teilen darauf auf, dass deutsche Unternehmen in anderen Ländern Menschen und die Erde ausbeuten, da diese dort kaum rechtlichen Schutz genießen. Heißt, diese Menschen arbeiten teilweise für weniger Geld als das Existenzminimum in ihrem Land. Dann kloppen sie dazu noch Überstunden en masse und wenn sie Pech haben, leben sie auch noch weit entfernt von ihren Familien. Ja, und die Natur wird dann auch noch zerstört, indem zum Beispiel Bodenschätze exzessiv abgebaut werden oder Flüsse durch Chemikalien verunreinigt. Was dann natürlich auch wieder schlimme Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat, die dort leben.
Was Isabel da sagt, verdeutlicht einen Teufelskreis. Solange Unternehmen bereit sind, mittels erheblicher, schlecht bezahlter und menschenverachtender Arbeit unsere Ressourcen auszuschöpfen, wird das mit nachhaltiger Entwicklung nichts. Anscheinend waren die sozialen und ökologischen Schäden dieses Ausbeutungszykluses aber bisher noch nie groß genug, um ihn staatlich zu unterbrechen. In Zeiten der eskalierenden Krisen, ausgeschöpften Ressourcen und sich verschärfenden Ungleichheiten stellt sich aber die Frage, wie lange noch an ihm festgehalten werden will. Ich habe Osmar gefragt, welche Punkte er denkt für Unternehmen wichtig sind, um ihren Beitrag in nachhaltiger Entwicklung zu leisten.
Ich glaube, der eine ist wirklich sehr naheliegend, weil das auch einfach mit unserer Arbeit dann zu tun hat. Wir sind eben dann in so einem Feld unterwegs, wo es dann auch um Konsum und auch eben um Produkte geht und auch um ja, Lifestyleiger vielleicht auch manchmal ein bisschen. Und deswegen ist schon so diese nachhaltige Der nachhaltige Konsum, so auch wenn dieses Wort natürlich dann sehr oft dann benutzt wird und dass es versucht wird, die Produktion auch in einem Kreislauf zu denken und eben auch sehr viel auf ressourcensparende Wege zu setzen. Also ich glaube, das ist schon so eins, wo wir, glaube ich, auch mehr machen können, was wir auch wichtig finden und das ist ja auch, es ist ja nicht nur die Umwelt, es sind ja auch genauso die Menschen, weil Felix und ich haben jetzt mittlerweile dann doch ein paar Mitarbeitende und es wird größer und für uns ist natürlich auch genauso Teil einer nachhaltigen Welt und irgendwie einer gesunden Welt und Umwelt und auch, dass die Menschen gesund sind und auch menschenwürdig arbeiten und leben können und dass wir uns dann eben auch Sachen überlegen, wie können wir das machen, dass wir eine 4-Tage-Woche haben und wir haben jetzt eben seit Anfang des Jahres auch unser Team, also wir 6 bei uns arbeiten eben alle 6 4 Tage die Woche, aber bekommen halt das Geld von 5 Tagen eben um ja die bessere Work-Life-Balance irgendwie auch hinzubekommen und eben auch für einen gesünderen Umgang auch mit Arbeit und mit dem Leben irgendwie auch zu fördern.
Ach, die 4-Tage-Woche, Leute, könnten wir praktisch eine ganze Folge drüber drehen. Ist eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Und das, obwohl sich die Mehrheit der Politik bisher kategorisch davon abwendet. Natürlich gibt es aber auch genug Ökonominnen, die die 4-Tage-Woche dämonisieren. Vor allem ein möglicher Lohnausgleich ist dabei häufig in der Kritik. Vielleicht ist die Verringerung der Arbeitszeit und die folgliche Erhöhung des Tageslohns um 25% ökonomisch nicht vertretbar, wenn man den Gewinn maximieren möchte. Aber vielleicht ist ja auch die Frage, ob Gewinnmaximierung vertretbar sein kann, wenn darunter die Gesundheit und das Wohlergehen von Millionen von ArbeitnehmerInnen leidet.
Ich glaube, es ist utopisch zu sagen, ja, wir dürfen nicht mehr wachsen. Es ist halt nur ein gesundes Wachstum. Und das ist natürlich die Auslegung. Was heißt das? Ich glaube, dass, weil natürlich will man auch ein bisschen Absicherung und das ergibt ja schon aus ein paar verschiedenen Gründen Sinn, vielleicht ein paar mehr Euro zu verdienen, als man im letzten Jahr verdient hat und dann sagt man, ja gut, und hier aber vielleicht für dieses Projekt will ich eben auch ein bisschen wachsen, aber du hast es richtig gesagt, das Wort ist eben diese Gewinnmaximierung, das ist halt das Problem, dass es nicht darum geht, ein bisschen zu wachsen oder gesund oder moderat, es geht halt darum, möglichst viel zu wachsen. Da muss man ja kreativ werden, in Anführungsstrichen kreativ, aka ausbeuten, was geht und tricksen, was geht und dann findet man zufällig irgendwelche Lücken in irgendwelchen Steuersystemen oder muss dann vielleicht keine Steuern zahlen. Also das ist halt das Problem, wenn es darum geht, das Maximale rauszuholen. Das kann man ja gar nicht anders machen, außer Menschen und Natur und alles auszubeuten.
Also glaubst du sozusagen, es ist ein wirtschaftlicher Verlust, den die Unternehmen nicht hinnehmen wollen und deshalb sehen sie sich berechtigt auszubeuten?
die machen ja nicht Verlust. Es geht ja nur darum, machen die ein bisschen weniger Gewinn und produzieren dann deswegen unter besseren Bedingungen auch im globalen Süden und dann sorgen die dafür, dass Menschen nicht in Armut leiden. Und sowas ist natürlich einfach pervers dann auch, dass die sich dann trotzdem dagegen entscheiden und mehr gewinnen wollen und dann einfach so unsozial auch handeln und denen die Menschen auch komplett egal sind. Also es ist ja nicht nur die Umwelt, sondern auch die Menschen.
Ja, aber du sag mal, wie ist das eigentlich, wenn ihr so mit euren nachhaltigen Werten um die Ecke kommt? Sagen dann auch manche Unternehmen, boah, nee, da haben wir jetzt gar keinen Bock drauf?
Kann sein, aber die melden sich dann erst gar nicht. Also die, die zu uns kommen, die mit unseren Talents ja auch arbeiten wollen oder unsere Beratung wollen, die haben ja schon vorher bewusst entschieden, entweder sehen sie sich schon als nachhaltig agierendes oder wirtschaftendes Unternehmen und wollen jetzt da auch Werbung mit Menschen, die glaubwürdig auch eben in diesem Bereich unterwegs sind und Inhalte veröffentlichen und auch influenzen. Oder das sind Unternehmen, die vielleicht gerne was ändern würden oder gerne eben zumindest diesen Schritt gehen wollen. Oder es sind natürlich auch manche dabei, die weder das aktuell wirklich nachhaltig betreiben, ihr Geschäft, noch das so in naher Zukunft ändern wollen, aber einfach nur eine Kampagne fahren wollen, wo sie behaupten, dass sie nachhaltig sind.
Müsst ihr dem dann manchmal auch auf den Grund gehen?
Ja, ich fühle mich dann fast schon manchmal wie so ein Journalist auch, der dann irgendwie irgendwelche Handelsregisterauszüge dann manchmal sich auch kaufen muss und auch guckt, wer steckt vielleicht bei welchen Firmen dahinter und Nachrichten liest und wo wir das nicht glauben nach unserer Recherche, weil eben vielleicht bestimmte Siegel, die Greenwashing vermuten lassen, genutzt wurden oder eben drauf sind, dass man das dann eben nicht macht und dass wir sagen, diesen Unternehmen geben wir nicht die Werbung, also dass wir auch ganz bewusst den Geld damit ja auch nicht geben wollen und das eben auch ja, versuchen zu lenken.
Okay, Leute, wir müssen über Greenwashing sprechen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an mein Supermarktbeispiel von vorhin. Mittlerweile gibt es ja Dutzende Produkte, die als umweltfreundlich inszeniert werden. Aber nicht nur am Discounter ist Greenwashing in den letzten Jahren ein kumulatives Phänomen geworden. Sogar die Automobilindustrie oder die Airlines versuchen immer häufiger, nachhaltig zu scheinen, ohne es zu sein. Oder wenn es keine Vortäuschung ist, versuchen sie ihre Initiativen für nachhaltige Entwicklung massivst hochzuspielen und Sustainability zum Kaufanreiz zu machen. Ich beobachte das vor allem beim Thema Klima, wenn große Konzerne zum Beispiel ankündigen, dass sie schon so und so viel CO2 reduziert haben oder dann und dann CO2-neutral werden wollen, nach dem Motto, hey, kauft uns, wir machen was fürs Klima. Oder noch besser, hey, mit uns schadet ihr dem Klima nicht. Diese ökologische Scheinheiligkeit erzeugt aber noch ein weiteres Problem, das mir neulich bei meinem Minijob aufgefallen ist. No joke, um diese Podcast-Sache finanzieren zu können, bin ich seit ein paar Monaten an der Supermarktkasse und bemerke, dass Produkte, die nachhaltiger sind oder zumindest als nachhaltig beworben werden, in der Regel auch deutlich teurer sind. Ob es sich dabei um vegane Ersatzprodukte oder um ganz einfache Bioprodukte handelt, leisten kann sich diese Produkte, die manchmal auch nur vermeintlich umwelt- oder klimafreundlicher sind, nicht unbedingt jeder. Und das mündete bei mir in Gesprächen schon mehr als einmal in der These, dass arme Menschen die Unnachhaltigen seien, die Klimaschädlinge seien, diejenigen, die ihr Verhalten mal überdenken müssen oder sonst dafür geschämt werden dürfen. Diesen Trugschluss nimmt auch Isabel wahr.
In Deutschland diskutieren wir dann häufig den Konsum armer Menschen. Warum die nicht lieber weniger konsumieren, um sich dann das Biofleisch leisten zu können. Oder faire Kleidung tragen, statt mit den dicken Primark-Tüten voller billiger Klamotten durch die Gegend zu laufen. Das ist zum einen ein bisschen heuchlerisch, wenn wir uns mal angucken, wer wirklich Biofleisch kauft. Das sind nämlich nicht so viele Menschen. Und vor allem ist es eine sehr klassistische Denkweise, da arme Menschen in der Regel wenig Zeit und Geld besitzen und daher überhaupt viel weniger Spielraum für bewusste Konsumentscheidungen haben. Und wir lenken dadurch ganz schön davon ab, dass arme Menschen das Klima sowieso am wenigsten belasten. Lokal wie global. Lokal kann ich das aus eigener Erfahrung belegen, denn ich habe als Kind teilweise auch in relativer Armut gelebt, was bedeutet hat, dass meine Mama für uns zwar Fast Fashion eingekauft hat und wir auch günstige Lebensmittel gegessen haben, inklusive Fleisch. Auf der anderen Seite hat das aber eben auch bedeutet, dass wir gar kein Auto hatten und ich jeden Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen musste und dass wir überhaupt nur zweimal in meiner Kindheit im Urlaub waren. Einmal mit der Regiobahn an der Nordsee bei Verwandten und einmal mit einem Reisebus in Kroatien. Da hatten also meine Freundinnen und Freunde, deren Eltern wesentlich mehr Geld zur Verfügung hatten, in Einfamilienhäusern gelebt und möglicherweise bewusster eingekauft haben, trotzdem die wesentlich schlechtere CO2-Bilanz, weil da dann jeder Weg in der Kleinstadt mit dem Auto gefahren wurde und es mindestens einmal im Jahr nach Malle ging oder sogar auf Fernreisen wie in die USA.
Glaubst du, dass da was dran ist, dass arme Menschen die Unnachhaltigen sind?
Das ist natürlich Quatsch. Also natürlich ist das ganz bewusstes auch Framing von Menschen, die mehr Geld haben, aber einfach keine Lust haben, weniger zu konsumieren und da keine Rückschritte oder keine Einbußen vielleicht in ihrem Leben sich einzugestehen und sagen, ja, hier und die Armen, hier, die sollen noch mal. Die Diskussion gibt schon ewig und auch wenn es um Krankheit geht, da ist irgendwie auch ähnlich, dass ja ärmere Menschen auch viel eher auch von eher krank sind und auch irgendwie auch mehr Folgeschäden tragen davon. Und da heißt ja dann auch, ja, hier und die rauchen ja dann auch irgendwie so viel und keine Ahnung, die essen so ungesundes Zeugs, die essen ja nur so Zuckerzeugs. Das hat natürlich, ist das nicht so einfach und das hat ganz viel damit zu tun, dass auch dann, wenn Bildung fehlt, man auch das einfach nicht weiß. Das kommt ja auch noch dazu, nicht nur, dass Geld fehlt, um eben auch teurere, nachhaltigere Produkte zu kaufen, sondern auch das Wissen darüber, dass das denn besser ist und wie kommt man denn überhaupt dahin und welche Marken gibt es denn überhaupt und auch das hat einen Wert und das haben auch arme Menschen nicht und so. Also es ist natürlich immer einfach zu sagen, hier und die machen das alle falsch und natürlich ist das ganz gezielt so das Framing von eben reicheren Menschen, die viel einfacher was machen können, indem die mal zum Beispiel auch einfach nicht alle in viel zu großen Wohnungen wohnen, so oder eben dann wirklich ja keine 5 Autos haben, obwohl sie eben nicht brauchen. Also da ist natürlich viel mehr im Übermaß Konsum und Besitz und allem. So, das ist halt das Problem. Ich glaube nicht, dass Menschen, die arm sind oder wenig haben, die dann eben ja, vielleicht dann eben dann doch ein, zwei mehr Sachen, Klamotten irgendwie von H&M kaufen, dass die das Problem sind und dass wegen denen die Welt untergeht, sondern die eigentlich das Wissen haben auch und das Geld haben und denen das vollkommen bewusst ist und dann trotzdem auch wissentlich darauf scheißen und trotzdem ja, einfach im Übermaß das alles zu konsumieren und die Ressourcen auch der Welt für sich beanspruchen. Ich glaube, wenn man so KonsumentInnen schämen will, dann eher die.
Ja, wir reden gleich noch darüber, wer Verantwortung sozusagen trägt. Aber wie ist es eigentlich, wenn du dir so deinen Lebenslauf anguckst? Siehst du da auch einen Wandel oder eine Veränderung in deinem persönlichen Konsumverhalten?
Klar, also ganz, ganz klar sogar. Also ich sehe es ja auch einfach in Privaten. Und auch wenn ich auf mich selber gucke, natürlich bin ich dann da auch selbstkritisch. Ich sehe, okay, natürlich verbrauche ich jetzt auch, jetzt wo ich gehöre mit meiner Frau, die ist jetzt Akademikerin, die ist jetzt Lehrerin, die hat studiert und ich bin Unternehmer und selbstständig und mittlerweile bin ich da mehr unterwegs und natürlich ist dann unser Lifestyle vielleicht auch ein bisschen anders. Auch man ist ja auch trotzdem dann ein normaler Mensch, der vielleicht auch mal eben essen gehen will und man ist zwar vegan, aber natürlich werden trotzdem Ressourcen erzeugt oder verschwendet ja auch, wenn man vielleicht, klar, ich könnte auch einfach nur so günstig wie möglich oder so Ressourcen sparen wie möglich jeden Tag essen, aber mach's auch nicht immer und bin da nicht perfekt und sehe natürlich, dass mein früheres Ich sowas sicher nicht hätte leisten können und meine Eltern teilweise irgendwie immer noch nur die alten Klamotten immer noch tragen oder eben nicht so viele neue kaufen. Und ich gebe mir natürlich Mühe und vergesse nicht mein altes Ich und bin jetzt auch nicht dauernd am Shoppen, aber merke, mit mehr Geld, mit einem anderen Status, mit mehr, mit dem vermeintlichen oder mit dem sozialen Aufstieg oder eben auch dem Leben in der Stadt. Also ich merke irgendwie, dass auch das Leben in der Stadt viel Ressourcen aufwendiger irgendwie auch ist und als es eben auf dem Dorf, wo ich geboren und aufgewachsen bin, wenn man kein Auto hat und nicht rumfahren kann. Also das merke ich bei mir persönlich einfach auch in meiner Historie, dass das sich verändert und natürlich, wenn man sich ja auch dann befasst, klar, also jemand, der einfach auch gar nicht so viel Geld hat und eben nicht eine viel zu große Wohnung haben kann und sich nicht leisten kann und eben nicht 10-mal in den Urlaub fliegen kann, sondern nur einmal mit der Familie mit dem Bus irgendwo hinfährt und da einen Urlaub macht und so. Das verbraucht natürlich auch weniger Ressourcen. Also natürlich ist das ungerecht. Und die Verteilung ist einfach, ja, die ist aber halt, also ich habe da auch wirklich keine Lösung dann, außer der Staat muss da eingreifen und das regeln, aber es ist natürlich, da geht es dann wahrscheinlich bei ganz vielen jetzt die Glocken an, so, oh oh, der Staat, der soll sich da nicht einmischen, der Freie, der Markt hier und der macht das schon alles. Merkt man aber auch, dass das gut klappt anscheinend.
Ja, aber interessant, dass du jetzt auch so die politische Ebene ansprichst, weil ich habe oft das Gefühl, das würde ich so als Symptom von Greenwashing unterzeichnen, wenn bei manchen Produkten Nachhaltigkeit halt zum Seller gemacht wird und dann daraus dieses klassistische Mindset wächst, wer diese Produkte nicht kauft oder nicht kaufen kann, der zerstört unsere Lebensgrundlagen, der schädigt den Planeten, der sollte dafür geschämt werden. Ich glaube, solche Dynamiken individualisieren das Thema Nachhaltigkeit halt so sehr, dass es von den großen systempolitischen Fragen vollkommen ablenkt. Also, weißt du, auf einmal geht es bei Nachhaltigkeit nur noch darum, welche Entscheidungen man vom Regal trifft oder die Frage, auf wie viel ist man bereit zu verzichten. Aber dass in unseren politischen Systemen substanziell das Problem angegangen werden muss, also dass zum Beispiel nachhaltige Richtlinien oder Rahmenbedingungen für Unternehmen vorgegeben werden, sodass wir solche Entscheidungen gar nicht mehr treffen müssen und keiner von uns sich jetzt mehr dafür schämen muss oder von anderen dafür geschämt wird, was er oder sie sich im Supermarkt kauft. Das gerät durch Greenwashing außer Betracht und die Politik und die Unternehmen ziehen sich damit auch aus der Verantwortung, solche Entscheidungen zu treffen, weil sie Nachhaltigkeit halt in so eine persönliche Konsumfrage abwälzen. Also kauft ihr das nachhaltige Produkt oder das unnachhaltige Produkt? Aber die Frage ist halt nicht nur unfair, wenn nicht alle dieselbe Finanzkraft dafür besitzen, sondern sie löst halt die unnachhaltigen Strukturen auch nicht auf.
Ja, also und vor allem auch, also das kann halt einfach nicht sein und da kann kein Konsument oder keine Konsumentin kann da was dran ändern, sondern da muss auf jeden Fall politisch auch sich was ändern, dass es günstig unter menschenverachtenden Bedingungen und eben auch Ressourcen verschwenden oder halt sehr, da halt eben die Ressourcen nicht schonend zu nutzen und auf den Müll, der dann danach und die ganzen Folgen sowieso einfach zu ignorieren, die Kosten gar nicht mitzutragen, dass das lukrativ ist, dann ist es natürlich auch schwer. Also dann kommen natürlich auch Startups und sagen, ja, aber deswegen müssen wir mehr verlangen. Und das ist dann auch der Teufelskreis, der vielleicht ja gar nicht erst beginnen muss, indem wenn man nicht vorher schon auch das Problem ja mit anpacken kann, dass man sagt, die Unternehmen, die so günstig das alles so produzieren und so extrem hohe Gewinnmargen machen, dass die an erster Stelle auch die Kosten mittragen müssen von den ganzen Schäden, die ja durch sie in erster Linie auch erzeugt werden, weil ich habe nicht entschieden, wo dieser eine Schuh produziert werden soll und woher die Materialien kommen und wie das wieder recycelt wird oder ob sich über Recycling irgendwie Gedanken gemacht wird, sondern die haben das entschieden. So.
Ja, und also warum ist es überhaupt noch für Unternehmen am einfachsten, die unsozialsten und unnachhaltigsten Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube aber auch, dass da noch so die Frage, warum ist es sozusagen immer noch politisch legitimiert, sowas zu verkaufen? Warum darf das alles so spottbillig sein und die nachhaltigen Alternativen dann wiederum viel teurer? Ne? Also es muss ja eigentlich andersrum sein. Also die Produkte, die unter menschenwürdigen und umweltfreundlichen Bedingungen entstehen, ja, also keine Kinderarbeit, keine Massentierhaltung, kein immenser Wasserverbrauch, dass die allen zur Verfügung stehen, indem sie halt günstig sind. Und das ist halt so eine politische Aufgabe, wie du auch schon sagtest, da kann niemand von den Konsumentinnen direkt Einfluss nehmen, ne? Aber an der Stelle dann doch mal die Frage, weil ich bin ja Protestant und also ich wachse auch gerade so auf und frage mich, okay, was in meinem Leben, was um mich rum passiert, was kann ich überhaupt beeinflussen oder was ist sozusagen zu groß für mich, um es zu verändern? Was denkst du, können wir denn an dieser Stelle tun? Was können wir denn machen?
Ich finde einfach gut und wichtig, dass es da wirklich sehr viele junge Menschen gibt. Oh Gott, das klinge ich jetzt, wäre so ein alter Mann. Aber etwas jüngere oder gleichaltrige Menschen, die das auch versuchen, konstruktiv anzugehen. Also ich versuche so in dem ganzen Wirtschafts-Unternehmerinnentum meinen Einfluss, den ich irgendwie auch habe oder auch an meine Vorbildfunktion und auch eben ja, meine Arbeit auszurichten und andere zu motivieren und da auch mitzuziehen. Und ich freue mich halt sehr, dass auch einfach sehr viele im politischen Rahmen das auch einfach sich bemühen und da auch ja vielleicht so im Ansatz langsam ja ein bisschen was passiert, auch wenn es noch sehr wenig ist, leider.
Leute, was eine Folge. Nach diesem Gespräch ist mir klar geworden, was für ein ausschlaggebender Punkt Armutsbekämpfung in der nachhaltigen Entwicklung ist. Solange der Gewinn über die Menschen gestellt wird, werden Unternehmen sie unter unmenschlichen Arbeitsumständen anstellen und ungehindert ihre Lebensgrundlagen zerstören. Doch an dieser Stelle kann die Politik intervenieren und einen faireren, umweltgerechteren Umgang mit Arbeit, zum Beispiel durch ein verschärftes Lieferkettengesetz oder eine 4-Tage-Woche, sicherstellen. Aber naja, es kommt halt am Ende nicht darauf an, was eine Politik kann, sondern was sie tut. Und vielleicht ist es ja auch mal an der Zeit, etwas zu tun, wenn wir sehen, wie die Ökosysteme kollabieren und die Menschen immer mehr durch ihre Arbeit krank werden. Und vielleicht würde uns eine sozial-ökologische Transformation ja auch eine andere Form des Gewinns versprechen, nämlich eine gesunde, ausgeglichene und nachhaltige Welt. Und damit danke fürs Zuhören, Leute. An dieser Stelle wollte ich mich auch nochmal bedanken. Ich habe gesehen, wie viele von euch sich die erste Folge angehört haben. Wow, das bedeutet mir unfassbar viel. Ich bin überglücklich, dass uns so viele Menschen hier auf diesem Abenteuer begleiten. Und mir ist wichtig, dass ihr in diesem Podcast auch mal eine Stimme bekommt. Und deshalb werde ich ab heute am Ende jeder Folge einer jungen Person hier eine Plattform geben, damit sie auch mal ihre Meinung äußern kann. Für diese erste Folge erzählt Sonja Wahlke euch jetzt etwas zu ihrem Nachhaltigkeitsblickwinkel. Sonja ist Studentin und leitet auf Instagram die Seite Tiny Green Footsteps, mega sweeter Blog, schaut da mal vorbei. Und ich habe Sonja gefragt, wie sie zu Nachhaltigkeit steht. Hört mal rein.
Soziale Nachhaltigkeit ist für mich wichtig, weil sie gar nicht sinnvoll von ökologischer Nachhaltigkeit zu trennen ist. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass die beiden Dimensionen eigentlich immer zusammengedacht werden müssen und sich gegenseitig beeinflussen. Ökologische Nachhaltigkeit lag mir irgendwie schon immer am Herzen, ohne dass ich genau benennen konnte, warum das so ist. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, wie ich groß geworden bin. Ich war nämlich auch schon in der Schule immer die mit dem Bio-Joghurt, obwohl ich damals dann vielleicht noch Kuhmilch-Joghurt gegessen habe. Heute ist es dann eher der Soja-Joghurt. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass das Thema nicht nur meine eigene Zukunft betrifft, sondern dass es auch in meinem Verantwortungs- und Handlungsbereich als eher privilegierte Person liegt, etwas dafür zu tun, dass der Planet für alle bewohnbar bleibt. Wenn ich sage, ich bin privilegiert, dann meine ich damit, dass ich die Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen dazu habe, mich aktiv dafür zu entscheiden, nachhaltiger oder weniger nachhaltig zu handeln. Das heißt, ich habe die Zeit und auch im gewissen Rahmen das Geld, um faire oder ethisch vertretbare Entscheidungen zu treffen. In der Tat ist es ja so, dass vor allem reichere Menschen einen schlechten oder negativen Einfluss auf unser Klima haben, vor allem eben durch ihren Konsum. Und für mich ist ethisches Handeln oder nachhaltiges Handeln deshalb nicht nur eine Frage der Generationengerechtigkeit, sondern eben auch der globalen Gerechtigkeit, weil vor allem im globalen Norden eben viele reiche Menschen wohnen. Diese Ressourcenverteilung wird für mich irgendwie im Alltag immer offensichtlicher und ich kann irgendwie auch gar nicht mehr wegschauen. Das heißt, bei allem, was ich tue, frage ich mich irgendwie, welche Auswirkungen das auf die Umwelt und auch auf meine Mitmenschen hat, beziehungsweise auch Menschen sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden. Und wenn ich sage, ich trage Verantwortung, dann meine ich nicht nur meine Verantwortung als Konsumentin, sondern eben auch beispielsweise als Wählerin. Denn Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Aufgabe des und der Einzelnen, sondern liegt auch in der Verantwortung von Unternehmen und der Politik. Ich würde mir wünschen, dass in den Köpfen aller ankommt, dass soziale und ökologische Nachhaltigkeit zusammengedacht werden müssen und dass bei allem, was wir tun und entscheiden, stärker berücksichtigt wird, welche Auswirkungen das auf Menschen und Klima hat.
Klima wird, by the way, noch in einer späteren Folge in dieser Staffel zum Thema. Nächste Folge kommt aber tatsächlich schon eine Person vorbei, die sich mit Climate Action sehr gut auskennt. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch. Und an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Ich habe ja neben diesem Podcast auch noch eine andere gewisse Tätigkeit, der ich nachgehe und die sich Schule nennt. Und deshalb wird es im Hinblick auf mein Abitur sicherlich Momente geben, wo ich dem Podcast-Release alle 2 Wochen nicht nachkommen kann. Und deshalb würde ich euch empfehlen, dem Podcast hier auf jeden Fall zu folgen und die Glocke zu aktivieren, damit ihr eine Notification bekommt, wenn eine neue Folge erschienen ist. Und mal bei mir auf Instagram vorbeizuschauen, da werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten.
Und damit bis zur nächsten Folge in 2 Wochen, Leute. Bleibt gesund. Bei mir haben nämlich gerade alle gefühlt in meinem Umfeld Corona. Stay safe und bis bald. Jetzt die Frage aller Fragen. Wird es ein Waititi-Comeback geben?
Leider nein. Oh, es tut mir leid.
Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Mattea. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Pauline Pongs, Urs Yilmaz, Isabel Rogge, Sonja Walke.